Alle jetzt in der Hälfte der Kölner. Benzebaini auf links zu Bayer. Der läuft an, vernascht einen Kölner. Brandt zu Bayer, immer noch Bayer, Tor! Starker Doppelpass mit Julia Brandt. Und dann hat er die Muße, des Rechts, den rechts unten einzuschweißen. Richtig stark gemacht von Maxi Bayer und Julian Brandt. Was ein schönes Tor.
In der 60. Minute scheint es mir ein wenig so, als wenn der BVB den Deckel drauf macht.
Ja, da war ich vielleicht im Nachhinein ein bisschen zu optimistisch, ein bisschen zu voreilig. Ja, es ist tatsächlich nochmal spannend geworden. Darüber reden wir jetzt. Eure beiden Nasen aus dem BVB-Netradio vom Samstag. Und Martin?
Wir verlosen 3x2 Karten für einen Live-Podcast in unserem Stadion. Wie ihr an die Karten kommt, das verrät euch gleich Kevin Großkreuz. Den rufen wir nämlich in wenigen Minuten an.
Ja, außerdem haben wir natürlich, wie ihr das gewohnt seid, den Rückblick auf alle wichtigen BVB-Ergebnisse vom Wochenende. Mein Name ist Christoph Bökamp.
Ich bin Martin Ammeling.
Und jetzt geht's los.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Hallo.
Grüß dich, hier sind Martin und Christoph vom BVB. Ich hoffe, wir stören dich nicht.
Hi. Alles Kevin. Gut. Hi, alles gut?
Sehr gut. Ja, bei uns auf jeden Fall. Bei dir auch?
Alles gut, danke.
Sehr gut. Ja, Kevin, du bist am 20.03., das ist der Freitag, vor dem HSV-Spiel in unserem schönen Stadion und zeichnest einen Podcast mit Live-Publikum sogar auf. Und wir dürfen 3x2 Karten dafür verlosen. Jetzt brauchen wir von dir natürlich eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, die sie beantworten müssen. Hättest du da was?
Ja, klar, sehr gerne. Mit wem zusammen moderiere ich den Podcast Viertelstunde Fußball? Corny Küpper oder Hansi Küpper?
Die Küppers. Also klar, wenn ihr die Antwort wisst und am Freitag, den 20.03. Zeit habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast@bvb.de mit der richtigen Lösung und schickt am besten auch noch eine Telefonnummer dazu. Ihr habt bis Mittwochmorgen 9 Uhr Zeit. Danach ziehen wir die Gewinner und rufen euch an, wenn ihr gewonnen habt. Einlass ist ab 18 Uhr. Los geht's um 19.09 Uhr. Und ja, ihr müsst volljährig sein, um mitzumachen. Und Martin, wir beide dürfen leider nicht mitmachen, denn wir sind Mitarbeiter.
Ja, schade, ich hätte die Antwort gewusst. Aber Kevin, Kevin, noch eine Frage zum Spiel am Samstag. Alle reden über diese Szene am Ende, als Jan Kauto den Ball mit der Hand mitnimmt. Elfmeter oder kein Elfmeter aus deiner Sicht, Kevin?
Also aus meiner Sicht ist es ein Elfmeter. Hatten wir ein bisschen Glück, würde ich sagen. Da muss eigentlich... der Keller sich einschalten, aber ja, wie gesagt, hatten wir Glück. Für Köln natürlich bitter, aber für uns war es ein wichtiger Sieg.
Du lebst ja richtig so diese Fanfreundschaft zwischen den beiden Clubs. Machst du dir Sorgen um die Kölner?
Ja, es wird insgesamt, glaube ich, ist das richtig eng. Köln ist jetzt mittendrin. Jetzt haben sie halt zwei wichtige Spiele vor der Brust gegen Hamburg und das Derby gegen Gladbach. Aber ich finde, Köln ist eigentlich gerade zu Hause, spielen die eigentlich immer einen guten Ball und sind kämpferisch gut. Und deswegen Sorgen mache ich mir, glaube ich, nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie die Klasse halten und das wünsche ich natürlich auch dem FC Köln.
Wenn du einen Tipp abgeben müsstest, Kevin, wer am Ende absteigt und wer in die Relegation kommt, wie würde das aussehen?
Also ich sag mal, Heidenheim ist, glaube ich, weg. Also Heidenheim steigt ab. Dann würde ich noch auf Wolfsburg tippen, also letzter Heidenheim, vorletzter Wolfsburg und drittletzter, würde ich sagen, Relegationsspiel St. Pauli.
Okay, alles klar. Und unser BVB, safe Zweiter oder was meinst du zum Abschluss?
Ja, jetzt haben wir zwei Heimspiele und die sollten wir gewinnen und dann sieht es sehr gut aus, deswegen sage ich ja, wir werden auf jeden Fall Zweiter.
Sehr gut. Kevin, dann danke für deine Zeit. Viel Spaß am 20.03. Ja, und für euch nochmal die Erinnerung, schreibt eine Mail, podcast@bvb.de. Mit wem moderiert Kevin Großkreuz den Podcast Viertelstunde Fußball? Die Antwort brauchen wir von euch. Und wenn ihr bis Mittwoch 9 Uhr morgens eine Mail an uns schreibt mit der richtigen Antwort und eurer Telefonnummer, dann kommt ihr in den Lostopf. Kevin, tausend Dank.
Sehr gerne, bitte.
Ciao.
Ciao. Ciao.
So, dann nochmal ja auch an euch ein verspätetes Hallo aus der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund und wir steigen jetzt nochmal etwas tiefer in dieses Spiel in Köln ein. Martin, wir haben beide das BVB-Netradio gemacht, sogar eine Premiere. Weiß jetzt nicht, ob man nach dem Spiel von Glücksbringern reden kann. Immerhin, wir haben ja gewonnen.
Im Endeffekt schon, glaube ich.
Wir haben
schon
gewonnen, ja. So. Es hat auch tatsächlich wirklich großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und was ich interessant fand, wir sind auf unterschiedlichen Wegen nach Köln gekommen.
Ja, du warst mit dem Partybus unterwegs, habe ich gehört.
Ja, ich hatte tatsächlich vergessen, dass ich zugesagt hatte, das Netradio zu machen an dem Wochenende. Und dann gab es tatsächlich das Angebot vom BVB, dass einige Mitarbeitende mit dem Bus, Verpflegung inklusive, hin und zurück nach Kölle. Und da habe ich gesagt, das hört sich nach einem guten Paket an. Und somit war ich der einzige Nüchterne in dem ganzen Bus. Ja gut, auf dem Rückweg habe ich mir schon Pilz gegönnt. Also es war interessant, aber wir sind sogar pünktlich angekommen.
Und du warst total fit. Also im Netradio hat bei mir gar nichts angemerkt. Also,
ja. Danke, danke. Auf der Rückfahrt gab es auf jeden Fall übelst schlimme Musikwünsche. Aber wir wollen jetzt nicht zu weit ins Detail gehen. Es war ja ein 18:30 Topspiel auf dem Rasen. Würde ich behaupten, nur in kurzen Momenten ein Topspiel. Also 2:0 zum Beispiel, was wir ganz am Anfang gehört haben, war super rausgespielt. Ansonsten ja, fand ich jetzt wenig echte Torchancen, die ich auf dem Zettel hatte. Zu viele Fehler auf beiden Seiten. Trotzdem gibt es am Ende eine Menge Diskussionspunkte, würde ich sagen. Wir starten mal mit den Schlagzeilen.
Ja, NTV sagt, Ärger um Handspiel, BVB trudelt gegen dezimierte Kölner aus.
Spocks, BVB vergrößert Kölns Abstiegsängste.
Die Sportschau meint, DFB räumt strafbares Handspiel bei Köln gegen BVB ein.
Und der Kölner Express, Wahrwirbel gegen BVB. FC-Stadionsprecher wütet, pfui, widerlich. Also ich habe es mir gerade nochmal angehört, das pfui, widerlich. Habe ich jetzt nicht so direkt gehört.
Ich habe es gar nicht gehört tatsächlich.
Aber erst im Nachhinein. Ja. Also das war wirklich relativ kurz nach dem Abpfiff. Ich habe gerade die ganze Technik vom Netradio angefangen zusammenzupacken und hatte das Headset noch auf und dachte so, höre ich jetzt hier gerade die Stadionregie? Wieso höre ich denn den Stadionsprecher, wie der dann ja schon einfach sehr deutlich gesagt hat, ja, klares Handspiel, das wird sich nicht mal angeguckt. Und dann ging das Five-Konzert los im Stadion. Denkst du, ja, oh, das hat der wirklich für alle gesagt. Krass. Also
das haben dann 50.000 gehört. Das fand ich auch eine kuriose Nummer auf jeden Fall.
Das habe ich so noch nicht erlebt. Also das muss ich tatsächlich sagen. Wir haben die Szene, so ehrlich müssen wir sein, also du warst, glaube ich, im Mundlaut. Du warst auf dem Weg zur Mixzone.
Auf dem Weg in die Mixzone, genau. Und also ja, ich habe am Sonntag ja noch die Highlights des Spiels zusammengeschnitten, habe mir die Szene natürlich auch diverse Male angeschaut. Ich meine, klar, der Kontakt ist da, müssen wir nicht drum rumreden, aber der Ball fällt dann Jan Kautor auch so auf die Hand, ne? Das ist keine Absicht, finde ich. Der Ball wird nicht abgelenkt und oder aufgehalten und Lindenmeiner, der kann ja noch eine Schusschance anbringen. Also aus meiner Sicht gab es jetzt keinen großen Nachteil für die Kölner, muss ich sagen. Und ja, manche Schiris hätten ihn wahrscheinlich gepfiffen.
Ja, es ist in den WhatsApp-Gruppen mit anderen BVB-Fans, muss ich sagen, sind eigentlich alle der Meinung, ist ein Elfmeter. Ich war am Sonntag auch noch in Münster beim Spiel Preußen gegen Hertha. Da haben auch alle, die das Spiel gesehen haben, boah, habt ihr aber Glück gehabt. Ich muss aber sagen, also weil ich auch, der Ex-Schiri Gräfe macht ja für die Bild-Zeitung, analysiert er immer die wichtigsten oder strittigsten Szenen und spricht halt davon, ja, er hat am Anfang den Arm angewinkelt und streckt ihn dann eher aus, wo ich einfach so denke, aber das macht er doch nicht bewusst.
Richtig.
Also das ist einfach, der ist zwischen zwei Kölnern, versucht sich da zu navigieren, guckt nicht mal in Richtung Ball. Also
es ist Stabilisierung, ganz, ganz
ja,
klar.
Und wie sollen Fußballspieler dann mit gefesselten Händen stehen?
Das machen sie ja eh schon, wenn sie in der Nähe des Strafraums sind, guck mal auf unsere Verteidiger, wenn die gegen den 1 gegen 1 gegen müssen, gegen den Stürmer, haben die immer die Arme direkt am Körper, damit die bloß keinen Ball abkriegen. Das kann auch nicht der Sinn der Regeln sein.
Also wir müssen natürlich sagen, ne, wenn wir jetzt hier beim FC Köln Podcast, würden wir wahrscheinlich genau andersrum diskutieren, argumentieren.
Klarer Elfmeter.
Ja. Also interessant finde ich, dass sich ja mittlerweile auch die sportliche Leitung der DFB Schiri GmbH geäußert hat. Wusste ich gar nicht, dass sowas auch gibt. Und ich zitiere mal. Zwar war Jan Kutos Orientierung zum Ball dadurch eingeschränkt, dass der unmittelbar vor ihm postierte Kölner Bülter hochsprang und den Ball knapp verpasste. Dennoch war der Ball für den Dortmunder aufgrund der großen Distanz erwartbar, zumal er seine Richtung nicht änderte. Zudem war Jan Kutos Arm vom Körper abgespreizt. Deshalb spricht aus unserer Sicht so deutlich mehr für eine Bewertung des Handspiels als strafbar, als eine Interpretation. dass eine Intervention des VAR angebracht gewesen wäre. Ja, das war jetzt sehr verklausuliert, aber die sagen Elfmeter.
Ja, insofern dann Glück gehabt, BVB.
Ja, allerdings. Was ist mit der roten Karte nach VAR-Entscheid? Ende der ersten Halbzeit gegen den Kölner Simpson Pusey.
Pusey, ja, interessanter Name. Also von unserer Position aus hatte ich auch im ersten Moment gedacht, okay, gelb reicht. Mhm. Aber die Zeitlupe zeigt dann schon, wie er mit der Sohle Maxi Bayer trifft. Und ich finde, rot kann man geben. Auch wenn der Kölner Stadionsprecher das natürlich auch anders gesehen hat.
Ja, das ist, wir haben da auch im Netradio drüber gesprochen. Ich meine, dass Mats Hummels dazu auch was gepostet hat, mal bei Twitter oder X, wie es jetzt heißt. Diese Fouls in der Dynamik in Realzeit sehen weniger brutal aus, als wenn du sie dir in Zeitlupe noch und nöcher anguckst, vor und zurück, vor und zurück. Dann hast du halt immer ein Still, wo du ein krasses Trefferbild hast, wo dann der Stollen da oder die Stollen auf der Achillessehne sind. Und ich meine, du hast nachher mit Maxi Bayer gesprochen, der hat jetzt auch nicht so ausgesehen, als wenn der Fuß abgefallen ist. Ja, ich finde, die rote Karte kann man geben. Ich finde es nur immer schwierig, wenn der Schiri von sich aus sagt, war ein hartes Foul, war für mich aber nicht rot. Und dann guckt er sich halt in der Super-Slow-Mo vor, zurück an, weil ich glaube, das wirst du nicht erleben, dass da nochmal ein Schiedsrichter sagt, oh nee, stimmt, das war tatsächlich gelb. Also weil das alles einfach immer krasser aussieht in diesen Super-Slow-Mos.
Das ist ja auch diese Schwierigkeit am VAR, dass denn, wenn du eine Super-Slow-Mo hast, wenn du 1000 Kameraperspektiven hast, dann findest du bei fast jedem Tor irgendwas, sei es eine Fußspitze abseits, sei es eben jetzt die Sohle von Simpson Pusey. Das ist einfach schwierig, diese Situation. Und klar, dann wird der Schiedsrichter an den Bildschirm gebeten und
ja. Damit ist für mich dann schon klar, dass rot wird. Sag ich dir ganz
ehrlich. Das hat mir im Netradio auch schon genauso gesagt.
Wenn er da hingeht, das wird rot. Ja. So, wir haben Maxi Bayer schon angeteasert. Du hast mit ihm gesprochen, der Gefaulte und der Torschütze und mit Waldemar Anton. Und da hören wir mal rein.
Ja, Maxi, wichtigste Frage vorneweg. Wie geht's deinem Fuß? Du hast ja ordentlich einen mitbekommen von der roten Karte.
Ja, ist ein bisschen blau, aber alles gut. Ich konnte ja noch spielen.
Wie hast du diese Szene erlebt?
Na, ich wollte den Ball annehmen und auf einmal kriege ich einen richtig schönen Schlag auf die Achilles hinten. Tat ein bisschen weh. Ich mache dem Jungen auch keinen Vorwurf, er wollte den Ball gewinnen. Also, passiert halt.
Trotzdem, ihr habt es ja ordentlich rumbekommen, aber am Ende schon so ein bisschen noch Nervenschlacht. Wie ging es dir so in diesen Schlussminuten?
Ja, es war nochmal intensiv. Ich glaube, Köln hat jetzt auch nicht so viele Torchancen, aber dann machen sie jetzt in den letzten 10 Minuten nochmal das Tor, dann kommt das Stadion und dann wird es hier nochmal eklig in Köln. Wir haben gewonnen, müssen nach vorne schauen, haben es noch 9 Spiele, die wollen wir gewinnen und dann schauen wir, was wird.
Wunderschöne Kombination von dem 2-0. Beschreib mal bitte, wie hast du dieses Tor gemacht?
Naja, ich bekomme den Ball, glaube ich, von Rami außen, dribbel ins Zentrum, find Jule einen Kontakt, den anderen tief gespielt und dann nehme ich ihn, glaube ich, nochmal mit der Sohle an und dann ins lange Eck.
Ja, war sehr, sehr schön rausgespielt. Das war ein Moment, wo wir mal schnell den Ball laufen lassen haben. Und das müssen wir einfach immer machen, dass wir den Moment finden. Das war der richtige Moment, wo wir von einer auf die andere Seite kommen, dass wir dann das Spiel schnell machen und mit wenig Kontakten dann nach vorne spielen. Und das ist das Entscheidende, dass wir diese Momente noch öfter erkennen. Und dann müssen wir das weiter trainieren und weiter machen und den nächsten Spiel besser machen. Wir haben super Jungs vorne, wir haben auch Killer vorne, wenn die ersten Chancen nutzen, dann hilft uns das allen. Und ja, am Anfang haben die Kölner sehr gut Druck gemacht, viele Flanken geschlagen. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt so gefährlich waren, weil wenn ich von Halbfeld immer Flanken reinbringe, dann sieht es nur gefährlich aus. Ob es wirklich gefährlich war, muss man mal gucken. Aber ja, wichtig war, dass wir dann das Tor schnell machen, das haben wir gemacht. Und ja, und die rote Karte uns natürlich auch in die Karten gespielt.
Wir machen halt vorne die Dinger, wir sind eiskalt und das macht uns zurzeit stark.
Wie gut tut dieser Sieg nach dieser Enttäuschung gegen Bergamo und Bayern?
Ja, sehr gut. Also auf jeden Fall. Das ist schön, dass wir wieder gewonnen haben. Und wie schon gesagt, jetzt noch 9 Spiele. Wir wollen 9 gewinnen und dann schauen wir, wie es weitergeht.
Ja, ist sehr, sehr wichtig, auch für die nächsten Wochen. Es war ein sehr, sehr wichtiges Spiel heute, wie eigentlich jede Woche. Es wird immer so bleiben. Ja, es ist nicht einfach hier. Es war sehr, sehr wichtig. Wir haben heute vielleicht ein bisschen weniger gemacht dann nach der roten Karte oder haben weniger gemacht. Wenn wir dann einen Tick mehr machen, können wir das Spiel auch früher killen. Und ja, das müssen wir wieder uns erarbeiten die nächsten Wochen. Das ist das Einzige, was wir in den Spielen nicht machen. Wir führen dann immer 1-2-0, aber so richtig den Gegner zu killen, das kriegen wir noch nicht hin. Das müssen wir, da müssen wir arbeiten, nächsten Spiele analysieren wieder und dann besser machen.
Ja, Waldi hört sich für mich schon so ein bisschen angefressen an. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Also ich finde es auch gut, ne, dass da jetzt keiner sagt, ja, in Köln gewonnen, alles super. Die Jungs haben ja jetzt keine Spiele mehr unter der Woche, können also im Training an Inhalten arbeiten, nochmal so die Abläufe verinnerlichen, so ja den nächsten Schritt vielleicht machen. Ich glaube, das wünschen sich auch viele BVB-Fans. Und dann klappt das auch, was Maxi Bayer sich wünscht, nämlich 9 Siege aus den letzten 9 Spielen. Klingt ja erstmal heftig, aber möglich?
Hey, Niko Kovac hat es ja auch schon vor dem Spiel gesagt in der Pressekonferenz. Es ist noch ein Drittel der Saison zu spielen.
Ja.
Also die Jungs dürfen jetzt nicht irgendwie vergessen, in den Rückspiegel zu schauen, weil da kommen noch die Mannschaften und es ist noch ein straffes Programm. Und insofern glaube ich, hat er genau recht, 9 Siege aus den letzten 9 Spielen und dann ist das Ding durch.
Ja, ich glaube auch gerade durch die Konstellation, also Hoffenheim, finde ich, spielt halt einen wirklich starken Run. Klar, da sind auch mal immer wieder überraschende Ergebnisse dabei, aber ich glaube, die werden nicht mehr viel verlieren.
Auch Leverkusen und Stuttgart, die können nochmal kommen.
Ja.
Haben natürlich jetzt einen haben kleinen Dämpfer Anspruch gehabt. Ja,
aber haben diesen Anspruch, ne?
Natürlich.
Ja, ja. Gut, wir machen jetzt tatsächlich den Deckel drauf auf dieses Spiel in Köln und gehen weiter zu U23 und sind da tatsächlich beim Freitagabend, also dem Beginn des Wochenendes, denn da haben unsere Jungs unter Flutlicht in Gütersloh gespielt. Am Ende 1:1, müssen wir sagen, hilft jetzt keinem Team so richtig weiter.
Ja, der Abstand zu Spitzenreiter Fortuna Köln ist jetzt schon sehr groß. 12 Punkte trennt Gütersloh vom Platz 1. 15 sind es bei uns, wobei wir noch ein Nachholspiel haben. Ja, aber der Reihe nach, Samuele Nasio und Luca Reggiani waren ja bei den Profis.
Mhm.
Auf die musste Daniel Rios dann verzichten. Das Spiel war dann recht ausgeglichen. In der ersten Halbzeit fielen keine Tore.
Nach der Pause bot sich dann ja die große Chance für unsere U23 in Führung zu gehen. Foul Elfmeter, weil Almoguera Cava bei einem Kopfball, ja, ich würde schon sagen, umgerissen worden
ja,
war.
Kann man so sagen.
Und Kapitän Toni Reitz schießt den ehrlich gesagt auch gar nicht schlecht, so direkt neben den Pfosten, hätte also genau gepasst, aber der Gütersloher Torwart Peters, also der hat einfach gut spekuliert, muss man sagen, drückt sich dann voll ab und kann den halt einfach noch halten.
Ja, da haben die Gütersloher natürlich nochmal Oberwasser und dann müssen wir leider auch anerkennen, dass Alexander Kandic für die Gütersloher eine ziemlich starke Einzelleistung mit dem 1:0 krönt. Silas Oschinski im Dortmunder Tor ist da zwar noch dran, aber da hat er auch kaum Sicht und dann steht es halt nach 67 Minuten 1:0.
Aber stark vom BVB, die Jungs lassen sich eben nicht hängen und machen in der 81. Minute noch den Ausgleich. Josef Boyambas Schuss wird noch leicht abgefälscht, schlägt dann aber am Innenpfosten ein.
Ja, und der BVB klettert in der Tabelle der Regionalliga West auf Platz 5. Weiter geht's am Freitagabend um 19.30 Uhr im Stadion Rote Erde gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf. Ja, Flutlichtspiel, das macht sicher richtig, richtig Bock. Wenn ihr noch nichts vorhabt, kommt vorbei genau. Und unterstützt unsere Jungs, die haben es verdient.
Wird ja jetzt auch wieder wärmer. Jetzt genau. Kann man auch abends im Stadion sitzen, ohne sich den Hintern abzufrieren. Ja, Rote Erde, immer eine Empfehlung wert. Da ist eh nur ein runder Geburtstag, der da bald ansteht in dem Stadion. Kann man immer gut besuchen. Und unsere U23 natürlich generell sowieso. Also, und wir machen weiter mit?
Mit unserer U19, die sich ärgern wird, denn im Heimspiel hatten sie Heidenheim fast schon im Sack. Ja, am Ende kommt ein 3:3 dabei raus. Der BVB führt erst mit 3:1 durch die Tore von Tom Faust, Justin Hoy und Fadi Sakelein schnell mit 3:1. Dann kassieren sie aber dann noch vor der Pause das 3:2.
Ja, und danach lässt der BVB, muss man sagen, mehrere Möglichkeiten liegen, um auf 4:2 zu erhöhen. Und das alte Lied, wenn du vorne keinen reinmachst, dann ne, scheppert's halt hinten. Heidenheim gleicht in der 78. Minute aus. Der BVB drängt dann noch weiter auf das 4. Tor. Und so sagt Trainer Felix Hirschnagel nach dem Spiel dann auch, dass seine U19 ja gut und gerne 5 oder 6 Tore hätte machen können. Nicht müssen, können. Aber er findet das Resultat trotzdem gerecht, weil eben Heidenheim auch Möglichkeiten hatte.
Tja, damit ist die Hinrunde der Hauptrunde vorbei. Am Samstag geht's für unsere U19 nach Kiel. Die sind Tabellenletzter. Der BVB steht nach 5 Spielen auf Platz 3. Aber in der Hauptrundengruppe B, da geht's auch richtig eng zu. Also Kiel und Dortmund, die trennen nur 4 Punkte. Und zum Spitzenreiter Wolfsburg sind es nur 2 Punkte. Da ist also noch alles möglich. Das wird richtig, richtig spannend.
Ja, die schlagen sich alle gegenseitig, ne?
Ja, anscheinend schon.
Sehr überraschende Ergebnisse. Aber Platz 3, da steht tatsächlich auch unsere U17 in ihrer Nachwuchsliga. Und das Team von Marco Lehmann ja, wird sich ebenfalls ärgern, denn im Heimspiel gegen Hannover war deutlich mehr drin. 96 nimmt am Ende die Punkte mit durch einen 3:2 Auswärtssieg.
Ja, die U17 hatte ja die Hypothek aus dem letzten Ligaspiel, dass mit Levin Vogt und Desmond Nlovu 2 Jungs gesperrt sind.
Ja, selten, ne? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das in der U17 mal der Fall war. Bisschen verrückt war dann der Spielverlauf. Also der BVB spielt eigentlich echt gut. Hannover macht aber eiskalt die Tore. Nach einer halben Stunde führen die mit 2-0. Immerhin macht Christos Johannes Kostoglu vor der Pause, also direkt vor der Pause, noch das 1-2. 11 BVB-Chancen, ein Tor. Das ist tatsächlich die Statistik zur Halbzeitpause.
Ja, und was für ein Tor. Also schaut euch das Ding auf unserem Nachwuchskanal bei Instagram nochmal an. Da ist es schon online. Richtig schöner Fernschuss, den er dann über den Torwart rübergelegt hat. Richtig geil.
Sehr schöne Cross-Promo hier.
Ja, natürlich.
Ja, nach einer Stunde ist es wieder Kostoglu, der für den BVB trifft. Und dann hat unsere U17 wirklich mehrfach die Chance auf das dritte Tor. Das machen dann aber 5 Minuten vor Schluss die Gäste.
Herr Trainer Marco Lehmann sprach ja nach dem Spiel von begeisterndem Fußball seiner Jungs, aber die haben auch jetzt deutlich zu viele Gegentore kassiert. Die U17 hat nur ein Tor mehr geschossen als kassiert, 14-13 ist jetzt aktuell das Torverhältnis. Da hat zum Beispiel Spitzenreiter Magdeburg nicht nur mehr Punkte, sondern auch mit +8 das deutlich bessere Torverhältnis.
Ja. Am Samstag geht es schon weiter. Kiels U17 kommt dann nach Dortmund, Anpfiff ist um 11 Uhr. Ja, das Hinspiel hat der BVB mit 4-1 gewonnen. Dann hoffen wir mal, dass das in Brake im Trainingsgelände Hohenbuschei, wie es offiziell heißt, dann vielleicht nochmal ein 4-1 wird.
Ja, wir drücken die Daumen.
Ja, wäre den Jungs zu wünschen. Und wir sind tatsächlich schon durch.
Es ging fix.
Für heute, genau. Kein Handball, kein Tischtennis, aber Handball-Final Four kommen auf uns zu. Also wir bleiben dran, schaut auf unsere Kanäle. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und nochmal die Erinnerung, wenn ihr Karten haben wollt für den Podcast Viertelstunde Fußball mit Kevin Großkotz und einer zu erratenden Person, dann schreibt eine Mail an podcast@bvb.de bis Mittwoch 9 Uhr. Dann machen wir den Lostopf zu.
Alles klar, machen wir jetzt auch.
Ciao.
Ciao, bis bald.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.